das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Vor 200 Jahren wurde das Steckenpferd verboten. Oder Schlafanzüge wurden erfunden, damit Menschen oder Kinder nicht mehr nackt im Bett schlafen und masturbieren. Das ist die Auswirkung, die wir heute spüren. Und ich wünsche den Leuten, zu dieser Freiheit zurückzufinden, indem sie diesen Scheiß ablegen.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hallo, ihr Frühlingszwiebelchen da draußen. Hier ist Jones mit einer neuen Folge. Dieses Mal mit einer Folge bzw. einem Interview, wo ich bei Carsten Wölfling von Functional Basics Podcast zu Gast war. Und ich möchte euch diese Folge zur Verfügung stellen. Wir haben eine Mammut-Session gemacht von über 1,5 Stunden. Ich habe alles, mein ganzes Wissen reingeworfen. Das ist eine der reichhaltigsten Folgen, die ihr wahrscheinlich jedenmals von Rein und Raus gehört habt. Wir haben gesprochen über Scham, über Pornosucht, offene Beziehungen, Dreier, Vorlieben und Fetische, Sexperimente, Authentizität, Körper als Sexualinstrument, Pheromone, Angst vor Sex. Wir haben wirklich eine riesige Bandbreite abgedeckt. Ich glaube, das wird ein richtiger Böller sein. Also zieh dir die Folge ganz rein oder teilst sie halt einfach auf 2 Tage auf. Ansonsten, ich möchte dich einladen. Wir haben fast jeden Donnerstagabend gerade eine Session. Nächsten Donnerstag, am 4. haben wir eine weitere THE-Zitter-Session zum Thema Intuition. Und Weltpremiere haben wir am 11. März. Und zwar mache ich, Jones, die Männergruppe für Frauen. You asked for it, I give it to you. Wir machen mal eine richtig stämmige Männergruppe für euch Frauen da draußen. Ich zeige euch mal, was die Männer so in Männergruppen machen und was vielleicht ihr auch da draußen als Frauen davon haben könnt. Du bist herzlich eingeladen, geh für alle Infos zu den Workshops unter reinundraus.com. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt hammer viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche. Bye, bye. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me.
Jones.
Hey Carsten, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Wir haben ja das Thema, wir haben ja jetzt tatsächlich aufgrund eines Stromausfalls das Interview auch verschoben und ich habe meine Community dadurch noch mehr löchern können, was sie rund um das Thema Sex und Sexhacking auch interessiert. Und tatsächlich 2% von meiner Community, die in meiner Instagram-Story abgestimmt haben, haben von dem Begriff Sexhacking überhaupt schon mal gehört. Die 98% haben gesagt, kann alles Mögliche sein. Ja. Deshalb lass uns doch erstmal klären. Ich habe dich im Intro ein bisschen vorgestellt. Du bist der Gründer des Rein und Raus Sex Podcasts, einer der Top 20 Sex Podcasts in Deutschland. Du bist Gestalttherapeut, NLP-Coach, genau, und vieles mehr. Wie bist du denn zu dem Thema Sexhacking gekommen? Gab es da, und das ist ja bestimmt das Interessante auch dahinter, wie ist denn die Geschichte dahinter? Warum gerade das Thema Sex?
Da könnte ich dir jetzt eine ganze Stunde davon erzählen.
Na, holt euch einfach was zu trinken und
kurz vor dem Markt spazieren. Nein, die Kurzform, die sehr ehrliche Kurzform ist, ich glaube, dass die meisten Sammeltherapeuten aus eigenem Bedarf heraus entstehen. Ich war in meiner Historie sehr lange sehr intensiv mit Pornos beschäftigt. Heute sagt man nicht mehr Pornosucht, sondern eher, ich hatte so eine Zwangsstörung, ich konnte nicht aufhören, Pornos zu gucken. Und das habe ich fast 15 Jahre lang gemacht, also zwischen 12 bis 27, 28 Jahren war ich richtig obsessiv mit Pornos unterwegs und bin glücklicherweise vor 8 Jahren an einer Straßenlaterne vorbeigelaufen, wo ein Gestalttherapeut so ein A4-Zettel mit Abriss hatte, wo dann so drauf stand, hast du das Gefühl, dein Leben könnte mehr sein? Und damals, das war mein Einstiegstor zur Gestalttherapie, zu verschiedenen Therapieformen. Und im weiteren Verlauf konnte ich sehr viel an meinen Süchten, an meiner Sex- und Pornosucht arbeiten. Und bin dann einen Schritt weitergegangen und war so neugierig, als ich dann so dieses Leben vorher, nachher reflektieren konnte, habe ich gedacht so, oh, wenn es anderen auch so geht, was ist denn eigentlich das Problem dabei? Also wie entsteht Pornosucht? Wie entsteht Scham? Also Pornosucht ist auch ein sehr schambehaftetes Thema. Also ich masturbiere alleine, weil ich Angst habe, gesehen zu werden, wenn ich meine Sexualität frei vor meinem Partner, vor meiner Partnerin ausleben würde. Und mich haben die Gebiete wahnsinnig interessiert. Wie entsteht Scham? Was ist Sex? Was ist Sexualität als dieser wissenschaftliche Begriff? Wie ist Sexualität auf unsere Evolution bezogen? Und wie leben wir heute Sexualität und durch was ist die eigentlich so beeinflusst? Also welche kulturellen, gesellschaftlichen Strömungen unterbinden vielleicht etwas, was ganz natürlich zu mir gehört? Und das war so in Kurzform mein Einstieg, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe vor 5 Jahren mein erstes Buch geschrieben über Pornosucht, das heißt Unfuck Your World, falls jemand googeln will. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, okay, was ist es, wo kommt es her und wie kriege ich es wieder weg? Mhm.
Genau. Jetzt ist, darf ich das ganz kurz aufgreifen?
Ja.
Also das Thema Pornosucht und weil du sagst auch Selbstbefriedigung. Ich habe in meiner Community jetzt auch die Zeit genutzt, um rumzufragen. Und da war zum Beispiel das Thema auch, ob Selbstbefriedigung in einer Beziehung ein Problem darstellt. Und da waren durch 2%, die gesagt haben, also Menstruation, Entschuldigung, nicht Menstruation, Masturbation, Masturbation ist für diejenigen ein Problem. 98% haben gesagt, du, vollkommen legitim, es darf aber allerdings nicht die Beziehung beeinflussen.
Ja.
Vom Negativ. Ab wann fängt denn Pornosucht an? Beziehungsweise, dass man dann halt da ein Thema hat.
Das ist so mit allen Süchten so ein relativ große Grauzone. Weißt du, wenn du fragst, ab wann fängt Alkoholsucht an? Schwierig. Also ich kann ein Bier am Abend trinken und ich kann aber auch den ganzen Januar über alkoholfrei sein. Ich glaube, dann habe ich keine Alkoholsucht. Also für mich ist so die Maßgabe, wann ein Suchtstoff so ein Bestandteil meines Alltags wird, dass ich ohne ihn den Alltag nicht mehr bestreiten kann. Also für mich ganz klar, ich habe am Tag 5 bis 10 Mal masturbiert. Ich konnte nicht mehr wirklich arbeiten, ich war nicht mehr konzentrationsfähig. Ich musste teilweise bei der Arbeit aufs Klo gehen, um zu ejakulieren, damit ich wieder klar denken kann. Und also sobald dann, ich sag mal, ein Suchtstoff, in dem Moment ist es kein Suchtstoff, aber irgendwie halt doch, weil es ist eine Dopaminsucht, die Kokain, Spielsucht, Internetsucht auch mittlerweile klassifiziert wird. Also der Suchtstoff ist, du bist high on your own Supply sozusagen, ein Dopamin-Belohnungszyklus wird ausgenutzt in deinem Gehirn. Und jeder, der sagt, ja, ich gucke ab und zu Pornos, dem würde ich raten, guck doch mal, ob du es 2 Wochen ohne aushältst. Und wenn du dann merkst, so wow, ich habe obsessive Gedanken, oh, nach 2 Tagen denke ich so, wow, habe ich Bock jetzt 6 Punkt irgendwas einzugeben, Porn, bla bla bla, dann ist dein Gehirn schon dran gewöhnt, den Suchtstoff zu bekommen oder die Droge zur Droge, Dopamin. Und da ist dann für mich so ein Warnsignal, okay, wie kommst du da wieder raus aus diesem...
Dieses Bewusstsein auch aus einer Sucht herauszuwollen, ist ja, glaube ich,
genau, ein
großer Schritt. Es gibt ja viele Interventionen, wo sich dann die Leute, Freunde, Bekannte zusammenfinden und sagen, hey, du hast ein Spielproblem oder du hast ein... natürlich ist ja oftmals dann der Spiegel davor zu halten und sagen, boah, sehe ich erstmal gar nicht so. Aber es ist schmerzhaft. Ja.
Na, ich trinke doch nur ein, zwei Bier am Abend. Das ist relativ, wir Menschen sind super gut darin, Umstände zu rationalisieren, von denen sie profitieren, auch wenn es weh tut. Das heißt, irgendwo ist da dieser Komfort, der Porno sucht, dieser, was, es tut mir halt gut, ich kann besser einschlafen vielleicht. Aber langfristig, was mit deinem Gehirn passiert, wie sich deine Belohnungssysteme, Motivation, Entscheidungsfähigkeit verändern, das ist erst so wirklich nach Monaten oder Jahren, da merkst du so, wow, krass, ich habe mich in eine ganz, ganz schräge Richtung entwickelt, obwohl es auf den Abend oder auf den Tag gesehen einfach nur wunderbar komfortabel war. Es war halt schön, aber tausendmal schön und es wird zum richtigen Problem. Ja. Mhm. Also ich, in meinem Buch habe ich geschrieben, so, es geht rein wie eine Nadel, aber du reißt es raus wie ein Fischhaken. Mhm. Das ist super easy, geht es rein, die Spritze, aber wenn du es raus haben willst, merkst du so, wow, krass, ich hänge da richtig dran. Und so habe ich das mit Pornos erlebt. Ich will Pornos nicht allgemein als schlecht pauschalisieren. Ich glaube, die liefern einen großen Beitrag zum Thema Vielfalt, Fantasie, Exploration, können ein Stück weit educational sein, also so Infotainment. Mhm. Was mich eher besorgt, sind so die Statistiken, die besagen, dass im Durchschnitt ich habe es mit Jungen, weil ich sehr viel mit Männern arbeite, erforscht, im Durchschnitt ein 11-jähriger Junge mit Hardcore-Online-Pornografie in Verbindung gekommen ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr junges Alter, um solche intensiven sexuellen Interaktionen zu sehen. Gangbangs, Gruppensex, Anal, Gewaltfantasien. Ich bin
das
sicher.
Das bedarf ja dann auch eine gewisse Steigerung. Ne? Also, es kann ja ähnlich wie bei jeder Droge, dass du dann mehr brauchst.
Und dann genau.
Das, was ich vielleicht bei einem normalen Porno noch angesprochen hat, findest du dann nicht mehr so interessant, nicht mehr so anreizend und dann brauchst du härtere Sachen.
Absolut. Und das war auch bei mir der Fall und es wird immer härter. Das Interessante ist, spannend, dass wir jetzt drauf kommen, habe ich schon lange nicht mehr drüber geredet, in meiner Geschichte, das hat angefangen auf dem Schulhof mit Disketten, wo so ein Bild von den Simpsons drauf war, wie die Marge dem Homer einbläst, weil das war halt noch so, wow, krass, was ist denn das? Und so 10 Jahre vorwärts gespult, was passiert mit dieser Steigerung? Man nennt es den Coolidge-Effekt. Du brauchst für die gleiche Befriedigung immer einen höheren Dopamin-Kick. Und du stumpfst mit der Zeit ab, weil deine Rezeptoren von Dopamin im Gehirn irgendwann sagen, diese Überflutung ist zu viel Dopamin. Die reduzieren sich und nehmen weniger Dopamin auf. Umso mehr brauchst du, um wieder zu überfluten. Irgendwann ist eine Spitze erreicht, da kommt so eine Stufe dazu, dann nutzen wir Adrenalin für die Steigerung. Ist gleich Gewalt, Wunden, Blut, was auch immer. Ja. Und da gibt es ganz spannende Krankheiten bis zur sexuellen Orientierungslosigkeit, gibt es schon als Begriff. Wenn jemand sagt so, oh krass, durch diese ganzen Gewaltfantasien, durch diese Steigerung, ich gucke plötzlich homosexuelle Pornos, obwohl ich eigentlich hetero bin. Und ich komme in so einen Zustand, wo ich denke so, okay, war das jetzt nur wegen der Gewalt, wegen der Intensität der Inhalte? Oder bin ich vielleicht homosexuell? Also du kommst in so einen Bereich, wo du nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich? Ist es normal, dass man Pornos anguckt, wo Tiere drin vorkommen? Pferde? Keine Ahnung. Ja. Und das ist eine ziemlich krasse Stufe, die ich erlebt habe. Und ich wünsche es keinem, sich da wieder rückwärts rausarbeiten zu müssen, weil es ist ein ziemlich langer Prozess gewesen.
Auf diesen Prozess, ich meine, wir haben zwar das Thema Sexhacking, ne, auch Selbstvertrauen, aber es hören vielleicht auch Frauen und Männer jetzt zu, die sagen, warte mal, dass das Jones da erzählt und ich kann das auch wiedergeben, ne? Also auch Pornografie in der Schule, im Studium und Co. Natürlich hat man sich dann irgendwann mal auch abends nach dem Lernen runtergeholt oder ein Porno geschaut.
Ja.
Aber ihr hört ja auch, dass es sehr obsessiv sein kann. Und vielleicht hört gerade jemand zu und sagt, ey, warte mal, du sprichst mir gerade aus meiner Seele.
Ja.
Du sagst, dieser Prozess ist etwas Längeres. Wie war denn dein Prozess? Also wie läuft dieses ab? Weil das würde ich gerne hier an dieser Stelle gerne aufgreifen.
Also die ich sag mal, du kannst es immer körperlich und mental sehen. Das Wichtigste ist, für mich war Therapie, ich bin in die Gestalttherapie gekommen. Ich konnte reflektieren, ich habe ein Bewusstsein bekommen. Das Bewusstsein ist erstmal so wichtig. Also denk an den Alkoholiker, der sagt, nee, ich trinke nur ein Bier. Das ist so dieses, wann habe ich ein Problembewusstsein? Und wirklich der klassische Weg ist eine Art von Cold Turkey. Das ist ein kalter Entzug. Du musst wegbleiben, weil wir auf die Neuroplastizität vom Gehirn vertrauen. Das heißt, wir gehen davon aus, was dein Gehirn gelernt hat, kann es auch wieder verlernen. Das heißt, wir gehen davon aus, 3 bis 6 Monate braucht es, damit deine Dopaminrezeptoren zum Beispiel wieder anfangen, sich für die Aufnahme von mehr Dopamin zu öffnen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zum Sexhacking. Also Nummer eins, ich erzähle erst noch die andere Sache fertig. Das kritische Element bei dem Cold Turkey ist, stell dir vor, ein Mann hat keine Beziehung, ist alleine und hat so ein Ritual, jeden Tag 2-3 Stunden Porno zu gucken. Wenn du jetzt davon wegbleibst, dann entsteht ja eine Lücke, so eine Art Vakuum, dass du von 8 bis 23 Uhr, also von 20 bis 23 Uhr immer mit Pornos gefüllt hast. Und wenn da nichts ist, was einen Ausgleich schafft, soziale Gemeinschaft, Sport, Wandern, solche Dinge, ja, also persönliche Weiterentwicklung, Bücher lesen vielleicht, wenn da das Commitment nicht da ist, diese Lücke zu füllen, dann ist es wie ein Vakuum, das dich immer wieder zurücksaugt. Deshalb, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, so dieses Wegbleiben, Bewusstsein dafür haben, bessere Routinen etablieren und wirklich diese kritischen Wochen, vielleicht die ersten 4 Wochen sind das kritischste, durchhalten, weil, und jetzt kommen wir zu diesem Sexhacking-Thema, warum ist eigentlich das Pornosucht, warum bin ich zum Sexhacking gekommen? Wenn du so lange deine Dopaminsysteme ausnutzt, mit Überstimulation, mit künstlicher Stimulation, dann kommen Dinge wie Lustlosigkeit, erektile Dysfunktion dazu. Deine Erregung, deine Erektion ist komplett mit Neurotransmittern, mit Dopamin, mit Acetylcholin verbunden. Und wenn du diese Dinge ausnutzt durch Suchtstoffe, dann kommt das Signal, die Erregung von einer Person auf dem Bett gar nicht mehr bei deinem Penis an, weil dein Gehirn ist daran gewöhnt, in einer Pornosession 10 verschiedene Szenen mit 30 verschiedenen Teilnehmern oder Akteuren zu schauen. Und das ist viel mehr Stimulation. Das heißt, deine Körperfunktion geht nicht mehr. Und ich war letztendlich in einer Situation, wo ich hatte Angst vor Sex. Ich war voll mit Scham. Ich konnte keine Erektion mehr bekommen. Ich bin nach 2 Sekunden, hatte ich einen Samenerguss, wenn ich dann Sex hatte. Und ich war also vollkommen in dieser Waschmaschine. Und habe mir dann wirklich diese Dinge erarbeitet und habe herausgefunden, okay, wie funktioniert Erektion? Was hat das mit meinem Gehirn zu tun? Was ist das mit Körperliche? Was hat das mit meinem autonomen Nervensystem zu tun? Und wie kann ich Körperübungen und mentale Übungen mir selber auferlegen, um meinen Körper letztendlich dahin zu bringen? Und ich war erfolgreich damit, habe das vielen Leuten weitergegeben aus Männergruppen. Und irgendwann durch Zufall hat ein Biohacking-Freund von mir gesagt, so, hey, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben, das heißt Sexhacking. Und ich war so, ja, okay. Und das war vor einem halben Jahr und jetzt ist ein Buch darüber fertig.
Ich würde gerne, weil du hast ja gesagt, auch gerade bezüglich, dass beim Sex das dann schwieriger wird. Ja. Mir ist im Hinterkopf, ich hatte mal so eine Phase des Dopaminfasten gemacht. Also alles, was in irgendeiner Form stimulierend wirkt. Also sei es jetzt irgendeinen Like auf dem Instagram oder so. Ja, ja. Alles weg, alles aus.
Ja.
Das ist echt hart. Das ist wirklich hart, seine Rezeptoren da mal freizuräumen. Und bezüglich, du sagst ja Männer. Mhm. Wie schaut das denn? Ich habe im Hinterkopf, ich habe da mal so eine, das war glaube ich eine Frau, eine Komödiantin, die hat das so ein bisschen nachgestellt. Wie schauen Frauen Pornos und wie schauen Männer Pornos? Ja. Die Frau hat sich alles schön gemacht, hat immer geguckt, wenn irgendwo ein Geräusch war, zusammengezuckt, Laptop zu, und beim Mann Taschentuch, 20 Tabs geöffnet.
Ja, und dann mechanisch.
Mechanisch, genau.
Ja.
Deshalb kannst du ganz kurz, vielleicht kennst du ja eine Statistik, wie betrifft denn das Pornosucht, Sexsucht? Ist das eher ein Männerthema oder kann das auch Frauen betreffen?
Es kann auch Frauen betreffen, dass also dieses Vorurteil, dass es eine Männerkrankheit ist, das zählt schon lange nicht mehr. Es gibt aber in meiner Wahrnehmung eine Ursache, also eine für mich Hauptursache von Porno-Masturbationssucht, die Frauen nicht haben. Und zwar sind Männer in unserer Gesellschaft überwiegend mehr isoliert, öfter alleine, öfter einsam als Frauen, weil Frauen sehr viel stärkere Sozialkomponenten haben, sich mit anderen Frauen zu verbinden, auszutauschen, Sozialabgleich zu pflegen. Und was ich herausgefunden habe, auch allein durch Experimente, ich mache seit 5 Jahren Männergruppen, das geht immer Hand in Hand, komischerweise. Also diese Isolation, Einsamkeit ist oft eine Wurzel, so ein Root Cause, so eine Wurzelursache für also Dopamindefizite, weil da ist nicht viel Stimulation, da ist nicht viel Interaktion und Freude. Und da ist Porno ein sehr willkommener Shortcut, um schnell zum Glück zu kommen. Also ich würde Männer generell immer fragen, so masturbierst du, weil du geil bist oder weil du depressiv bist?
Also dieses Warum?
Willst du Lust erleben oder brauchst du Dopamin, brauchst du Glücksgefühle, weil du gerade keine hast? Und da ist für mich eine Weggabelung, warum das, glaube ich, für Männer sehr viel ernster, krankhafter ist, dieses Defizit, dieses Loch mit Pornos zu stopfen, und warum Frauen da sehr viel bessere soziale Anker haben mit ihrer Gemeinschaft, viel besser integriert sind, viel nähere Beziehungen mit ihren Müttern zum Beispiel auch pflegen, wo Männer oft so der Lonely Wolf sind, der seine Probleme alleine hinter dem Vorhang löst. Und wenn er sie nicht lösen kann, vor allem seine emotionalen Probleme, dann ist Wichsen eine geile ein gutes Ausweichmanöver, so eine Bewältigungsstrategie für Unangenehmes. Ja. Das ist für mich der Unterschied, warum ich glaube, dass bei Männern
Männer da öfter betroffen sind.
Mehr eine Suchtsymptomatik hat. Ich glaube, für Frauen ist eher ein Genuss, ist auch so das Überkommen der Scham, so eine Selbstexploration, die ich eigentlich ganz, ganz gut finde. Ich glaube, die Frauen haben gerade in der heutigen Zeit die super viele Freiheiten und Möglichkeiten, die sie vor ein paar hundert und tausend Jahren lange nicht mehr hatten, sich so sexuell zu erkunden, wie sie es heute können. Und ich vermute, dass es da weniger Suchtsymptome gibt.
Ja. Mich interessiert gerade, oder müsste man gerade mal recherchieren, ob es da sogar schon Klagen an die Pornoindustrie gibt. Angenommen, du bist jetzt selbstständig, hast eine große Firma, rutschst in diese Pornosucht rein, kannst dein Geschäft nicht mehr führen, vernachlässigst die Familie und Co. und jetzt kollabiert das ganze System.
Ja.
Dass dann jemand sagt, ich könnte mir vorstellen, vielleicht in Amerika, dass jemand sagt, hey, ich verklage jetzt Porn, Sternchen, weil du mein Leben zerstört hast. Ich aufgrund dessen süchtig geworden bin.
Dann müsstest du aber auch Instagram und Twitter anzeigen.
Vielleicht kommt der da ein oder vielleicht hört er einen Anwalt.
Diese Dinge haben alle, es gibt so ein gutes Buch, das heißt The Hook Method, das Hook-Modell. Das beschreibt, wie eigentlich diese Apps funktionieren, die sich in deinen Alltag integrieren. Und die sind alle eingehakt in deine Dopaminsysteme, in deine Belohnungssysteme im Gehirn, die dir kurzen, was Neues. Wir Menschen sind programmiert auf Neuigkeiten. Dopamin ist nur ein Neurotransmitter, der uns aufmerksam macht auf Neues. Deshalb sind Pornos so interessant, weil es immer was Neues. Jede Szene ist neu für uns. Jeder Sexualpartner gibt uns Dopamin und jede Nachricht auf Instagram gibt uns genauso diesen Neugierde-Effekt von, oh, was gibt's Neues? Ja? Darauf sind wir programmiert in unserem Gehirn. Und ist...
Ich würde gern daran ansetzen, weil du hast vorhin ein schönes Wort gesagt und das war tatsächlich in der Community, also ihr habt ja im Vorfeld immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil ich meine Interviewgäste auf meinen Social-Media-Kanälen vorstelle.
Ja.
Und da war das Thema, was hindert Menschen, erstmal zu fragen, wie viele, sich richtig auszuleben, ob es jetzt in einer Beziehung ist oder ob es vielleicht in als Single-Dasein ist, also sich frei auszuleben in seiner Sexualität. Und da kam sehr häufig das Thema Scham. Das hast du vorhin schon mal erwähnt. Da habe ich natürlich nachgebohrt, habe die Leute einzeln angeschrieben. Natürlich, ne, also bei Functional Basics, die mich kennen, ich habe hier keine Tabuthemen und ich bin auch immer offen für alles. Und wir sind da auch eine super Community und schreiben uns da entsprechend. Da kam dann zum Beispiel aufgrund von Erlebnissen, dass jemand gesagt hat, hey, du hast ja da etwas Schamhaar vielleicht unterm Bauch oder ähnliches. Ja. Und dann entstehen natürlich Themen, oh Gott, das kann ich nicht mehr so bringen. Oder man wird nicht so anerkannt für seine Vorlieben. Da war das zum Beispiel das Thema Fetisch. Wie kann ich diesen Fetisch ausleben, nutzen und umgehen. Wie stehst du denn zu dem Thema Scham und was kannst du den Leuten an die Hand geben, wenn jemand gerade dieses Schamgefühl verspürt?
Ja.
Was gibt es für Scham überhaupt?
Für mich ein wichtiges Thema. Ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt im Zusammenhang mit der Pornosucht. Das heißt, auch ein Schamthema. So bin ich eklig, so wenn ich die ganze Zeit so mir einen runterhole. In meiner Definition gibt es zwei Arten von Scham. Es gibt eine gute Scham. Und ich beschreibe die ganz gerne so. Die gute Scham, die macht, dass wir, weißt du, wenn du, stell dir vor, so ein dreijähriges Kind will im Supermarkt einen Lollipop und kriegt ihn nicht und liegt dann auf dem Boden und sagt, ich will aber. Und irgendwann, also das wird das Verhalten vielleicht bestraft oder gesagt, so du kannst hier nicht auf dem Boden liegen. Und das ist eine gute Scham, die später auf unser Verhalten bezogen dafür sorgt, dass wenn ich beim Italiener bin und der hat zu wenig Parmesankäse auf der Spaghetti, auf der
dass Pasta, nicht vom Tisch,
dass sie nicht am Boden liegen, sage ich, will aber mehr Käse. So, das ist so, also eine gute Scham, die gibt uns eine gute Grenze und die sagt auch so, oh, das will ich gerade nicht. Oder, oh, ich darf auf den Boden schmeißen, wäre nicht die richtige Art. Es gibt eine bessere, also ich würde mich schämen, jetzt nach Käse zu schreien, wenn alle Restaurantgäste auf mich gucken. Ist gut. Also ich unterscheide zwischen Scham, die auf das Verhalten abzielt und sagt, ja, okay, ich laufe jetzt nicht nackt durch die Einkaufspassage. Ist okay, ich zieh mir was an. Wir in unserer Kultur, die Scham, die wir gelernt haben, ich nenne die toxischen Scham, weil die geht nicht aufs Verhalten, sondern auf die Persönlichkeit. Das heißt, wir sagen nicht mehr, oh, mein Verhalten war nicht gut, sondern ich bin nicht gut. Die Scham, die wir gelernt haben, sagt, nee, so wie du bist, mögen wir dich nicht, änder dich. Und ich habe eine sehr, es gibt einen, auch einen Suchtforscher tatsächlich, der heißt Gabor Maté, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, super wertvoll. Und der kommt aus einer Richtung, der sagt, stell dir vor, du kommst auf die Welt, und du hast eigentlich zwei, also physiologische Frühgeburt, Menschenkind. Du bist sehr lange abhängig von der Fürsorge deines Umfelds. Und du hast zwei große Bedürfnisse, die du stillen musst. Wir haben ein Bedürfnis nach Verbindung. Heißt, ja, Überleben, natürlich. Ich brauche die Zuneigung von meiner Gemeinschaft, von meiner Mutter. Ich brauche das Essen, die Nahrung. Ich bin keine Schlange, die mit Giftzähnen auf die Welt kommt und einfach davon schlängelt, sondern ich brauche Verbindung. Und wir haben aber auch ein wichtiges Bedürfnis nach Authentizität, nennt er das. Also authentisch sein ist meine Körperimpulse, mich wahrnehmen und die Natur um mich konkret richtig wahrnehmen. Sorgt dafür, dass wenn die Schlange im Gras ist, dass mein Körperimpuls dafür sorgt, dass ich weggehe. Sorgt, dass Spannung aus meinem Nervensystem rauskommt, indem ich zappel, zitter und was auch immer tue. Das ist Authentizität, Zugang zu unserem Körper. Und was haben wir gelernt in der Schule? So mit Rumzappeln war nicht viel in der Schule. Und wenn wir böse waren, dann wurden wir vielleicht nicht beachtet oder sogar bestraft für unsere Authentizität. So, nee, also du, das ist nicht gut, wie du das machst. Das machst du nie mehr. Du darfst nie mehr den Papa erschrecken. Und was passiert laut Gabor Maté, und das habe ich oft genug auch selber erlebt, wir verlassen unsere Authentizität zugunsten der Verbindung. Also wir sagen, oh ja, damit ich weiterhin mit Papa verbunden bin, erkenne ich an, dass ich so, wie ich bin, nicht gut bin. Weil wenn ich ihm recht gebe, dann behalte ich immerhin noch die Verbindung. Ich kriege immer noch die Aufmerksamkeit. Ich lasse dafür meine Authentizität liegen. Das Spannende ist zum Beispiel, wenn du Leute kennenlernst, die in einer FKK-Familie aufgewachsen sind, die den Großteil ihrer Kindheit, ich sag mal, nackt rumgelaufen sind oder wo Nacktheit in der Familie, weißt du, nach dem Baden nackt durch die Wohnung gelaufen, am Strand nackt gewesen, wo dieses Ding keine Rolle gespielt hat, die sind später super easy mit ihrem Körper. Auch wenn sie hier mal ein Speckröllchen haben und da mal ein Haar, die haben diese Botschaft, du bist nicht okay, so nackt wie du bist, die haben die nicht bekommen. Mhm. Und wir hören halt oft dieses, zieh dir die Hose an, wenn das jemand sieht und so. Und dadurch entsteht so dieses, oh, ich habe was Falsches gemacht, ich bin nicht gut, wie ich bin, ja. Und vor allem so die ersten, man sagt das so, die ersten 3 Jahre auf jeden Fall, die ersten 7 Jahre sind so die formativen Jahre, wo die Botschaften unserer Umgebung direkt ins Unterbewusste einsickern und sozusagen, ja, also du könntest posthypnotische Befehle dazu sagen, ja, mach das nie mehr, ist so ein Satz, der kann ein ganzes Leben lang hindurchwirken, Und ich kenne viele Beispiele dafür, wo das sich wirklich bis zu 50, 60-Jährigen auswirkt, die ich kenne. Und das ist erschreckend. Und ich glaube, das ist einer der größten Hebel für deine gefühlte Freiheit, mit deiner Scham zu arbeiten.
Hast du da vielleicht eine Möglichkeit, weil das erinnert mich so ein bisschen an, ich komme ja auch aus dem NLP und aus dem systemischen Coaching, das ganze Thema Glaubenssatzkonstrukt, also welche Filterbrillen, wo schaue ich durch. Wie kann ich solche Sätze, wenn ich zum Beispiel jetzt baden gehe und ich hatte zum Beispiel auch einige Klientinnen, die gesagt haben, sie liegen immer auf dem Bauch, weil sie sich für ihre Brüste schämen oder für ihren Bauch oder was auch immer. Und was kannst du den Leuten an die Hand geben, dass sie genau dieses Konstrukt vielleicht sogar lösen?
Ich habe, also meine, aus der Therapierichtung, aus der ich komme, so Gestalt beziehungsweise Individualpsychologie, gehen wir nicht davon aus, dass ich meine Kindheit analysieren muss, also so Psychoanalyse, Freud und Jung, um zu verstehen, warum ich heute so bin, wie ich bin, sondern ich bin heute, wie ich bin, und ein Teil meiner Scham nutzt mir für etwas, also ich schütze mich mit meiner Scham vor etwas, was früher vielleicht passiert ist, was aber heute durch meine neuen Ressourcen, wenn wir jetzt beim NLP sind zum Beispiel, ich ganz neu bewältigen kann. Heißt für mich, ich gehe davon aus, ein Glaubenssatz ist ein Ergebnis von einer Verhaltensweise, so von einer wiederholten, von einer Gewohnheit. Und diese Verhaltensweise ist ein Ergebnis von einem, ich würde mal sagen, intensiven Erlebnis, kann auch ein traumatisches Erlebnis sein, wo ich durch eine hohe Stimulation gelernt habe, so, oh, das war ein Riesenfehler. Ab sofort verhalte ich mich so, dass ich leise bin um meine Eltern herum. Und dadurch entsteht so der Glaubenssatz, man muss leise sein, wenn die Eltern lesen. Also Glaubenssatz ist für mich so das Ende dieser Entwicklungsgeschichte von intensiven Erlebnissen zu Verhaltensweise, zu Mustern, zu Einstellungen. Und ich glaube, du kannst direkt an die Wurzel der Ursachen gehen und durch eine zelluläres Erlebnis, durch ein Haut- und Haarerlebnis eine Situation konfrontieren, in der du dich schämst. Das heißt, ich habe damals angefangen, einfach einmal in der Sauna quer ohne Handtuch durch die Sauna zu laufen und zu atmen und zu spüren und wirklich zu spüren, wow, wo ist meine Scham? Oh, ich ziehe meinen Bauch ein, mein Po ist angespannt, meine Oberschenkel wollen flüchten offensichtlich, weil hier ist alles angespannt. Und ich atme und laufe. Und was passiert ist, du konntest vielleicht mit einer Situation als, sag mal, 7-jähriges Kind nicht so gut umgehen. Heute bist du vielleicht 25, 30, 40 Jahre alt und du kannst diese Situation nochmal erleben. Du kannst dich von der Gruppe nackt anschauen lassen. Also viele Workshops erlebt, wo auch das ein Teil davon war. Und darüber reden und sagen, du stehst nackt vor einer Gruppe zum Beispiel, in einem gewissen Rahmen, also im Workshop, und sagst so, ja, ich habe das Gefühl, meine linke Brust ist viel größer als die rechte, das sieht nicht toll aus. Ich habe Angst, dass ihr meine Zellulite seht. Ich denke, meine Schamlippen sind zu groß. Ich habe das alles schon gehört, deshalb, das sind so diese Standards. Und du wirst feststellen, wenn die Gruppe, also wenn genug Aufmerksamkeit auf deinem Schmerz liegt, dann ist es nicht mehr etwas, was du so und verstecken willst, so was wir uns schämen, das wollen wir auch irgendwie verstecken, sondern du kannst es öffentlich machen und du, was ich oft erlebt habe, in jedem Workshop, in dem ich sowas gemacht habe, ist in der Gruppe zu sehen, wow, krass, alle 20 Teilnehmer haben das gleiche Problem. Das heißt, wenn wir alle das gleiche Problem haben, dass wir glauben, unsere Nase ist zu groß, unser Penis ist zu klein, unsere Arsch ist zu dick, wenn wir alle das gleiche Problem haben, dann können wir alle einfach gemeinsam die Waffen fallen lassen und einfach sagen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Ja.
Es ist gar kein Problem. Es ist kein Problem, sondern es ist menschlich.
Ja, du bist, dein Körper ist das Vehikel deines Lebens und deinen Körper nicht zu lieben, das ist Selbstkasteiung, das bringt nichts. Und das klingt sehr intellektuell, aber ich verspreche dir, wenn du wirklich dich schämst für den Körperteil und du das wirklich zur Schau stellst und atmest und guck so, wow, krass, meine Brust zieht sich zusammen, oh, ich zitter, meine Beine zittern, ich habe so ein, boah, da kommt was hoch. Es verlässt dich wirklich und du kriegst wirklich so eine Reinterpretation. ich habe ein, zwei Schlüsselworkshops erlebt, wo ich das als Teilnehmer erlebt habe, wo ich selber noch mich sehr geschämt habe, wo ich das erste Mal jemandem erzählt habe, dass ich jeden Tag 5-mal auf Pornos masturbiere. Und in der Gruppe waren so, ach, das mache ich auch. Und es ist so erleichternd. Das ist so, oh, ich dachte, ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Aber alle, und noch dazu, in solchen Gruppen, meine Erfahrung, die schönsten Menschen haben die größten Probleme mit ihrem Körper. Mhm. Also ich glaube wirklich so diese, je höher deine Messlatte liegt, woran du dich misst, an diesen ganzen Magazincovern, oh fuck, natürlich habe ich nicht den 10-Pack vom Men's Health Titelcover. Wenn ich mich daran messe, dann kann ich nur verlieren und dann schäme ich mich dafür. Und viele, ja, sehr attraktive Menschen messen sich genau an dieser ganz, ganz hohen Messlatte und sind dadurch sehr ungnädig mit ihrem eigenen Körper. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Mach Liebesrituale. Guck dich so lange im Spiegel an, bis du es loslassen kannst, deine Scham. Atmen ist der Sex-Hack Nummer 1. Das klingt so langweilig, aber tief in den Bauch atmen und deinen Körper spüren und wirklich spüren, wo ist Bewegung, wo ist Zittern, wo will mein Organismus etwas, was ich mit meinem Gedanken unterdrücke, kann deine Welt verändern. Ja.
Ist ja auch eine Art Stress, ne? Wenn ich ständig in den Spiegel schaue und sage, okay, das sieht echt kacke aus, was ich da sehe. Ja. Der eine und ich drücke das bewusst aus, weil ich hatte auch so eine Phase, ich habe ja wirklich viel Leistungssport damals gemacht, Kraftsport. Ja. Jeder hat irgendwie gesagt, Alter, dein Nacken wird irgendwie viel zu groß. Mhm. Hat mich gesagt, geil, viel Nacken, sieht komisch aus, da mache ich noch mehr Nacken drauf. Ja. Dieser Widerspruch. Und das hat natürlich auch eine gewisse Selbstkasteiung, wie du vorhin sagtest. Ja, du sagst, okay, das wird irgendwann richtig zum Kampf.
Ja, und der Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug, ich sollte besser sein. Du hast ein Bild in deinem Kopf, wie das Optimum aussieht. Und das Optimum ist meistens etwas, was sehr weit oben schwebt. Und ich sage ganz gerne, wenn du dich mit den Top 100 Leuten der Welt vergleichst, dann sind es ungefähr 0,701% der gesamten Welt. Wenn das dein Maßstab ist, dann hast du von vornherein verloren. Mhm. Von daher so ein bisschen so, oh wow, wo ist meine Perspektive? Wo ist eigentlich das Normal? Und auch wieder auf das Suchthema zurückzukommen, das, was du halt eben, die Spitze des Eisbergs deines Instagram-Feeds ist halt nicht die Norm. Ja. Dieses beautiful, always perfect, Brüste, Haut, Essen, Bilder. Ich weiß, das ist schon so oft gesagt in letzter Zeit. Und trotzdem, unsere Gehirne, die stecken noch in ungefähr 2 Millionen Jahren Evolutionsgeschichte. Mhm. Die sind nicht so schlau, wie wir denken. Also wir können bewusst sagen, ja, das ist nicht die Realität. Wenn ich aber durch die Bilderstreams dann scrolle, dann ist ein anderer Teil meines Gehirns aktiv und es denkt sehr wohl, das ist normal. Und das ist ein großes Problem, ja.
Definitiv.
Ja.
Du hast jetzt ein Sex-Hack schon verraten. Das ist einmal das Atmen. Eine Frage zum Beispiel aus der Community ist, Ernährung, Fitness scheinen ja zwei wichtige Säulen des Sex-Hackings zu sein. Ja. Was sind denn deine Mental-Sex-Hacks? Weil ich habe natürlich auch rumgefragt, was die Leute unter Sex-Hacking überhaupt verstehen.
Ja.
Aber zum Beispiel, will ich sagen, der Klassiker, höher, schneller, weiter, besserer Sex, längerer Sex, eine längere Erektion und. Was sind denn Sex-Hacking quasi auseinandergenommen? Was ist für dich das
Sex-Hacking? Ist witzig. Ich hab so viele Leute mit dem Buch enttäuscht. Weil das Buch ist wie ein trojanisches Pferd, wenn ich ehrlich bin. Also ich schreibe Sexhacking drauf und ich weiß, dass alle kommen, weil sie sagen, jetzt habe ich endlich diesen riesengroßen, langen Penis, der für immer hart bleibt. Und ich schreibe im Buch so, nee, du musst dich gut ernähren und Sport machen, weil du willst freies Testosteron im Körper, du willst Sexualhormone. Und das ist erstmal, also ich unterteile in dem Buch Hardware und Software. Also Hardware ist so das ist dein Körper. Dein Körper ist ein Sexualinstrument. Du bist auf der Welt, weil der Sex von zwei anderen Leuten funktioniert hat. Und deine Biologie macht es, dass dein Körper problemlos Erektionen kriegen kann. Das heißt, Körper ist leicht. Körper heißt, wie du schon gesagt hast, gute Ernährung. Da kann man natürlich auch jetzt stundenlang drauf eingehen, was das jetzt wiederum heißt. Es gibt so ein paar Grundregeln, die sind wichtig. Guter Sport. Für mich eine Kombination aus High Intensity, Intervalltraining und olympischem Gewichtheben. Hat einfach gewisse Hebel, die gut für Testosteron und für andere Sexualhormone sorgen. Und guter Schlaf, gute Regeneration. Und der Hardware-Teil, um das abzuhaken, ist, wenn wir an unsere Sexuallockstoffe, Pheromone, denken, was machen die eigentlich? Pheromone sind Signalstoffe, die meinem Gegenüber signalisieren, dass da ein gesundes Immunsystem sich mit dir fortpflanzen könnte. Das heißt, sexuelle Evolution bezieht sich eigentlich auf Fitnessindikatoren, die ausstrahlen, oh, das Immunsystem ist gesund, heißt für uns gesunden Nachwuchs. Noch dazu suchen wir ein komplementäres Immunsystem, also eins, was unser Immunsystem ergänzt. Um Parasiten abzuwehren, gibt es eine ganze Evolutionsgeschichte dazu. Also das ist der Körper. Ein gesunder Körper will sich mit einem anderen gesunden Körper fortpflanzen. Wenn du morgens, ich laufe hier ganz gerne um die Ecke morgens, meine Rentnerrunde. Ich sehe teilweise Mitarbeiter im Supermarkt, die um 7 Uhr eine Zigarette rauchen und Red Bull trinken. Und ich denke mir so, wow, du machst dich kaputt. Das ist crazy. Ja. Koffein, Zucker, Nikotin, wow, voll die Nervengiftattacke. Das ist nicht gesund, und Punkt. Ja. Genau, Hardware, ja, ganz easy. Software ist ein bisschen tricky, weil die Bedeutung im Kopf für uns eigentlich das wichtigste Instrument ist, damit der Computer überhaupt eine Software hat, die funktioniert. Also damit du dich fortpflanzen willst, brauchst du eine Konnotation in deinem Kopf, dass Sex, Intimität, ja, Verbindung positiv ist. Und ja, also Nummer eins, wir haben schon über Scham geredet. Das könnte so ein mentales Ding sein. Wobei tricky, weil mental ist oftmals auch körperlich beeinflusst. Ja, das ist immer so, ja, Polyvagaltheorie. Wie viel Körperspannung macht die Geschichte aus, die ich mir im Kopf vorstelle? Genau, also wir haben verschiedene, ich glaube, unterm Strich, dass Lustlosigkeit und sexuelle Probleme, Funktionsstörungen, sagt man sozusagen, dass die oft mental anfangen, dass oft Angst vor Sex ist. Und dann ist es wieder körperlich, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, Angst grundsätzlich, es gibt so diese unmittelbare Angst, die ist dafür da, wenn der Tiger um die Ecke kommt, dass wir die Beine in die Hand nehmen und abhauen.
Also Fight-Flight.
Fight-Flight-Response, ich renne hier weg. Wir haben ja oft mit einer ganz anderen Angst zu kämpfen und die bezieht sich auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Und der Mensch ist das einzige Säugetier, das episodisches Zukunftsdenken hat.
Das ist echt nervig. Bitte? Das ist Fluch und Segen, ne? Über das Denken nachdenken zu können.
Ja, also episodisches Zukunftsdenken heißt konkret, wir beziehen neue Situationen, indem wir uns an alte, ähnliche Situationen erinnern. Das heißt, wir haben, so würde ich jetzt NLP-Timeline zum Beispiel dazu sagen, und sagen, oh, ich habe früher ein, zwei sehr unangenehme, also stell dir vor, als Frau, du als Mann hast keinen hochgekriegt, eine Frau hat dich ausgelacht. Haha, was bist du für ein Schlappschwanz? Und jetzt kommt da so ein Level von Angst dazu, dass das natürlich in Zukunft wieder sich wiederholen wird. Und dementsprechend tendieren wir dazu, uns schon im Voraus vor der unangenehmen Sache zu schützen, die noch gar nicht eingetreten ist. Das ist das Mentale, so dieses, oh mein Gott, was, wenn es wieder passiert? Und wenn wir uns Sorgen machen, dann atmen wir weniger, wir spannen uns an, also es entsteht auch diese Fight-or-Flight-Response im Nervensystem und wir sind generell eher auf, ja, Flucht oder Kampf eingestellt. Problem ist aber, also Nervensystem, deine Leute wissen das bestimmt, grundsätzlich Sympathikus, Parasympathikus, ganz einfach erklärt. Sympathikus ist das Gaspedal deines Lebens, das flüchtet, das haut ab, das macht deinen Herzschlag höher, verengt deine Venen, macht die Pupillen scharf und go for it. Wir brauchen aber für unsere Erregung, für einen erregierten Penis, den Parasympathikus. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns in der neuen Situation an die Vergangenheit erinnern, wo es schlecht lief, aktivieren wir den Sympathikus und sind eher in diesem Stressmodus. Cortisol-Level steigt, Testosteron sinkt dadurch, also Stresshormon kommt ins Spiel dazu. Und plötzlich reinszenieren wir eine Situation, die eigentlich für sich genommen ganz neu wäre. wenn wir uns nicht an früher erinnern würden. Mhm. Und klar, also du kannst mit einem Coach arbeiten, du kannst mit NLP arbeiten, du kannst mit Hypnose arbeiten, um ja erstmal wieder so mit dem Rahmen, mit diesem Frame auf eine Situation zuzugehen. Stopp mal, die Vergangenheit muss ich nicht wiederholen. Jede Situation ist grundsätzlich eine neue Situation und jedes Verhalten von einem Menschen hat eine positive Absicht. Hat mir sehr geholfen.
Ja.
Selbst die Frau,
einer der Grundsätze des NLPs.
Genau. Selbst die Frau, die mich damals ausgelacht hat, das war ihre eigene Unsicherheit. Also ihre positive Intention war vielleicht, sich selber zu beruhigen, weil es ihr unangenehm war. Und das kann so ein bisschen den Druck nehmen, dass du der Schuldige warst. Und auf der anderen Seite kann ich es wieder umdrehen und sagen, okay, wenn meine Gedanken meinen Fluchtreflex auslösen, dann könnte ich ja absichtlich den Parasympathikus, also den Entspannungsreflex, auslösen und sagen, okay, ich bin hier in der Panikzone. Oh, atmen, zittern, schütteln. Also Säugetiere, die in einer Paniksituation, die in einer Stresssituation waren und vom Löwen davon kommen, die zittern. Ja, kennt man aus der Traumatherapie, Somatic Experiencing. Zittern, schütteln sich, um diese Fluchtenergie aus dem Körper zu bekommen, um danach beruhigt wieder weiter zu grasen. Das heißt, die Anspannung im Körper signalisiert unserem Gehirn, da ist Stress, da ist Gefahr, obwohl da eigentlich gar keine Gefahr ist. Das geht, also man sagt so, der Vagusnerv, der diese Signale des Körpers in das Gehirn leitet, kommuniziert 9-mal mehr mit dem Gehirn als das Gehirn mit dem Körper. Und das ist spannend. Das heißt, das ist kein Mindset-Thema, sondern okay, wie kann ich meinen Körper manipulieren oder wie kann ich mich selber beeinflussen? Keine Ahnung, Powerposing. Es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, um dein Cortisol, um deinen Stress zu mindern, um deine Fluchtinstinkte zu bremsen. Durchatmen, langsamer machen, Stimme benutzen, stöhnen. Stöhnen ist sehr evolutionär.
Das ist das Humming, das machen wir manchmal im See oder wenn wir im Winterbaden gehen.
Und du spürst. Du zitterst den ganzen Körper. Das ist auch eine Art von Zittern. Und das trägt alles dazu bei, dass du wieder geerdeter wirst. Mit Sicherheit auch Eisbaden. Das ist eine meiner Empfehlungen im Buch. Um einfach so, wie sehr bin ich im Hier und Jetzt versus wie sehr bin ich in Vergangenheit und Zukunft und assoziiere mir die ganze Zeit diese Situationen, die jetzt gar nicht vor Ort sind, sondern Erinnerungen sind. Ja. Und das ist ein großer Punkt. Also auch die Software in dem Buch geht sehr viel um Nervensystem, um Körper beeinflussen, um im Kopf wieder klar zu werden. Und es gibt ein paar witzige Übungen, wie ich einen positiven, wie ich einen Orgasmus beziehungsweise wie ich eine positive sexuelle Erfahrung in mir verankern kann. Anker kennst du aus dem NLP. Im Buch, ich nenne es die Fick-Fuck-Pille davor. Wir verankern einen positiven Orgasmus mit einem Tic-Tac, das du in den Mund nimmst in dem Moment, wo du einen Orgasmus hast. Und das ist dann sozusagen, wenn ich die Pille einnehme, dann erinnere ich mich an das tolle Erlebnis und kann sozusagen rückwirkend die Situation zu einer positiven Situation machen.
Das ist wahrscheinlich die Steigerung zu dieser eine Meditationsart zum sicheren Ort, den du ja auch verankerst.
Alles, ja. Klar, also ich meine...
Was mache ich jetzt mit jemandem, der diesen Anker hat und der bekommt auf der Straße ein Tic-Tac angeboten?
Dich an seiner Freude erfreuen.
Geil. Also ja. Alle, die das Buch gelesen haben, bietet der Person mal ein Tic-Tac an. Mal gucken, was passiert.
Ja.
Okay, lass uns weitergehen. Also wir haben die Hardware, wir haben die Software im Bereich Sexhacking geklärt. Eventuell, wenn jetzt wirklich organische Dinge vorliegen, dann bitte zum Arzt gehen, auch abklären und Co.
Genau.
Ich würde gern auf das Thema Beziehungen mal eingehen und da schauen, was du aus dem Bereich Sexhacking für die Beziehungen tun kannst. Tatsächlich ging es auch um das Thema, ich habe in der Community rumgefragt, bezüglich Ausleben, sexuell in der Beziehung, da haben 35% gesagt, auf eine Beziehung. Dann extern Stimulus suchen oder besser kommunizieren. Also da waren einige Lösungen. Ich habe natürlich alle angeschrieben wieder und habe gefragt, hey, wie macht ihr das denn mit der offenen Beziehung?
Ja.
Und da kamen sehr spannende Absprache mit einem Ehepartner, dass im Vorfeld gesagt wird, hey, sexuell Vorlieben ausleben, bevor sich jemand unbefriedigt fühlt. Wie stehst du denn offenen Beziehungen gegenüber?
Ich habe mich sehr lange und jetzt auch aktuell interessiere ich mich sehr für Evolutionstheorien. Das finde ich ganz spannend. Wenn ich so drüber nachdenke, so wie wir heute leben, so moderne Zivilisationen, die fingen vielleicht vor ungefähr 10 bis 12.000 Jahren an. So, man spricht da, okay, da wurde das Getreide domestiziert, moderner Ackerbau. Ab dann sind wir von Jäger-Sammler-Gesellschaften zu sesshaften Zivilisationen geworden. Und was mich immer interessiert hat, ist aber so dieses, okay, also wie wir heute leben, diese romantische Vorstellung der Liebe, die ist ja noch viel jünger. Die ist ungefähr 3000 Jahre alt. Vor 3000 Jahren wurde die Ehe eigentlich so erfunden. Und wenn man noch kürzer zieht und sagt, warte mal, Sexualität als wissenschaftlicher Begriff, vor 300 Jahren gab es das Wort Sexualität nicht. Also ich denke so, wow, wenn ich jetzt überlege, wie wir Beziehungen leben heute, und das auf unsere Entwicklungsgeschichte beziehe, auf das Paläozän von ungefähr 2,8 Millionen Jahren bis vor 10.000 Jahren, dann ist doch eigentlich viel interessanter, eine Evolutionsepoche anzuschauen, wo unser Gehirn sich entwickelt hat, das wir heute benutzen nur noch. Mhm. Und Evolutionsbiologen sind sich mittlerweile einig, dass wir als Mensch dafür gemacht sind, in sogenannten jetzt fällt mir das Wort nicht ein, witzig, sich wiederholenden Monogamien zu leben. Mhm. Mir fällt jetzt gleich das richtige Wort dazu ein. Also wir sind dafür gemacht, im Grunde genommen evolutionsbiologisch uns mit einem Partner zusammenzutun, Kinder letztendlich, ja, Fortpflanzung, also Evolutionsbiologie also ist nicht alles.
Reproduktion, die Art erhalten.
Genau, sexuelle Selektion, wir sind dazu da, biologische Agenda. Ich sage das extra, ich wurde ganz oft schon so, hey Jones, ist nicht alles. Ja, natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber wenn ich nur die Biologie betrachte, dann ist das Reproduktion und dem Nachwuchs so viel Sicherheit geben, dass es überlebt, so die ersten Jahre. Und dann, mir fällt das Wort nicht ein, also repetitive Monogamie. Also wir sind immer für kurze Pair-Bonds gemacht. Hat aber auch den Hintergrund, dass wir als Jäger- und Sammlergemeinschaften eine enge Sozialgemeinschaft hatten. Wir haben früher nicht als Familie gelebt, also wo Mann und Frau und ein Kind machen und dann zusammenbleiben, sondern sehr wahrscheinlich Stämme von bis zu 100, 150 Individuen zusammengelebt haben. Und ganz viele Stämme, die heute noch Jäger- und Sammlergemeinschaften sind, die haben ein ganz anderes Bild von Fortpflanzung. Die sagen zum Beispiel, ein Kind entsteht von dem Samen vieler Männer. Das heißt, wenn was auf die Evolution bezieht, ist es so, dass eigentlich Frauen dazu tendieren, mit vielen Männern zu schlafen, weil so die Denkweise früher war, das Kind kriegt von dem einen Mann die Kraft, von dem Mann die Intelligenz, von dem Mann den Schamanismus und von dem die geistige Kunstfertigkeit oder so. Wir sind als Homo erectus, Homo sapiens, in einer Spermienkonkurrenz. Unsere Penisse sind zum Beispiel dafür gemacht, dass die Spermien von unserem Vorgänger aus der Vagina, aus der Gebärmutter herauszuziehen. Deshalb ist unser Penis eher ein Pfropf als ein reines Fortpflanzungsorgan, wie zum Beispiel andere Primaten, die monogam leben, Gorillas zum Beispiel. Gorillas haben Eier, die sind ungefähr so groß wie eine Erdnuss, einen ganz kleinen Penis, ganz lange Spermien, weil die brauchen nur einen Schuss. Da gibt es keine Sperm-Competition, nennt man das auch.
Weil dieses Konkurrenzverhalten oder dieser selektive Druck, wie du ihn von erwähntest, ist halt beim Homo sapiens viel, viel höher.
Ja, genau. Das Interessante, warum, was laberst du, Jones, können sich die Leute jetzt denken. Was ich damit ausdrücken will, ist es gibt so ein paar Dinge, die sich verändert haben, die es schwierig machen, in ausschließlich monogamen Beziehungen zu leben. Und ich spreche gar nicht aus meiner eigenen Meinung, sondern eher auch aus Dingen, die ich sehe, die ich kenne, aus Männergruppen oder aus Beobachtungen, wo ich sagen kann, so wow, wenn du reisen willst und 50% aller Flugzeuge abstürzen, würde ich sagen, hey Carsten, ich bin nicht sicher, ob du das tun solltest. Und statistisch ist es halt so, dass 50% aller Ehen scheitern. Und ich denke mir so, okay, das kann nicht, also das war früher mit 2 Millionen Jahre, 3 Millionen Jahre nicht gang und gäbe. Das ist jetzt Kultur, Romantik, aber es hat keinen Bestand, weil es nicht so wirklich funktioniert. Also könnten wir uns fragen, was funktioniert denn? Und was funktioniert ist, auf der einen Seite, wir sind gemacht für Verbindung. Wir brauchen eigentlich den Stamm und uns. Den haben wir nicht mehr. Wir leben ziemlich vereinzelt. Uns fehlt die Gemeinschaft. Deshalb ist es gesund, glaube ich, wenn jetzt deine monogamen, deine Polyamoren oder polygamen Zuhörer fragst, zu sagen, okay, wir brauchen so die Wiege zwischen dieser tiefen Verbindung zu einer Person, mit der wir unser Leben teilen. Das ist dann eher, ich sag mal, eine gewachsene Liebe. Das ist keine Verliebtheit, sondern eher
eine Verbundenheit. Das ist ein geschlossenes System. Das war zum Beispiel auch eine Antwort von einem Ehepaar, dass sie aufgrund ihrer offenen Beziehungen die Liebe, diese Gemeinschaft viel intensiver, ich sag mal, mit jedem neuen Partner wachsen sie enger zusammen.
Genau das, interessant. Ja. Also gewachsene Liebe. Auf der anderen Seite, ja, dein Organismus, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, wir sind programmiert für das Neue. Unser Dopamin will das Neue. Es ist unwahrscheinlich, dass du 10, 20 Jahre Ehe aushältst, ohne dich zu limitieren oder ohne deine Impulse zu unterdrücken. Ich sage ganz gerne, der moderne Mensch ist das einzige Säugetier, das pflichtbewusst seine Impulse und seine Bedürfnisse unterdrückt. Und Sex körperlich, dafür sind Sexualhormone da. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn Paare das nutzen und sagen, okay, es gibt so eine, dahinter steckt sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, weil ich brauche Selbstvertrauen, um sagen zu können, okay, mein Partner holt sich jetzt Spaß, aber ich bin so in meiner Mitte, ich weiß, mein Selbstwert ist so hoch, er wird zurückkommen. Wir lieben uns aus anderen Gründen. Und dann kann er Spaß haben. Und tatsächlich biologisch passiert Folgendes, dass Testosteronlevel steigen bei Männern zum Beispiel, wenn sie wissen, dass ein anderer Mann ihre Frau bestiegen hat. Das heißt, es gibt auch diesen evolutionären Hebel, wo ich denke so, wenn das stimmt und wenn es oft so ist, dass Frauen sich beklagen, dass Männer so über die Zeit der Ehe oder der Partnerschaft so schlapper werden, dann liegt es daran, ja, dass dieser Testosteron-Spike nicht dafür gesorgt hat, dass da neue, frische Luft in die Beziehung kommt und dass da Abwechslung reinkommt. Ich glaube aber wirklich, das grundlegend Wichtigste ist die Persönlichkeitsentwicklung, weil wir müssen lernen, mit unserer Angst umzugehen, alleine zu sein. Wir müssen alleine sein können und wir dürfen nicht für diese Art von Zusammenleben, Polyamorie, Polygamie, wir dürfen nicht abhängig sein von einer anderen Person, die uns ganz macht. Also das geht nur, wenn zwei ganze Personen ihr Leben teilen und sagen, hey, ich möchte, dass du frei bist und ich wünsche mir von dir, dass ich frei sein kann. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Ich liebe dich aus ganz anderen Gründen. Ich finde dich auch attraktiv und ich habe manchmal Bedürfnisse und lass uns offen und ehrlich darüber kommunizieren und einen Weg finden, dass wir uns gemeinsam noch glücklicher machen. Und das finde ich so, das ist so die einerseits die Philosophie und andererseits scheint es mir auch biologisch der Weg zu sein, der Paare extrem glücklich macht. Also die Paare, die ich kennengelernt habe, ich kenne ein paar Zuhörer von Rein und Raus, die sagen, wow, also wir sind seit 20 Jahren verheiratet, der Brautzeuge schläft so einmal die Woche mit meiner Frau, ich schlafe mit der und so und wir lieben uns. Und ich denke mir so, wow, was für ein Grad von Freiheit ist das, sich verbunden zu fühlen mit einem Partner, der dein Leben teilt und gleichzeitig nicht dieses gläserne Gefängnis zu haben, aus dem so viele Männer und Frauen ausbrechen wollen, aber nicht wissen wie. Ja, und das ist eine Beobachtung. Ich beziehe die auf diese Evolutionsetappen zurück und denke mir so, das ist der Weg. Das ist der Weg. Also Pairbonds, Monogamie, serielle Monogamie, jetzt fällt mir das Wort auch ein, seriell, also immer mal wieder. Und die auch in der Evolution hat sich die so auf 3 bis 4 Jahre verteilt. Auch wieder zum Beispiel nach der Geburt eines Kindes ist beim Mann ein genauso hoher Oxytocin-Wert wie bei der Frau vor der Geburt. Also das Bindungshormon, was uns an den Nachwuchs bindet, ist auch bei Männern da. Und also rein biologisch kann man da sehr viel rückbeziehen auf, wie wir zusammen gelebt haben, über Millionen Jahre unserer Evolution.
Ja. Ich würde zwei Sachen gern aufgreifen. Einmal das Thema Angst. Das hat natürlich auch was. Angst hat ja immer einen Raum für Potenzial.
Ja.
Also da, wenn ich etwas Angst habe, dann ist es zum einen klar, Angst, wenn ich auf dem Hochhaus stehe, runterschaue und sage, ich mache jetzt einen Schritt, dann ist die Angst natürlich versagt, du bist im Eimer.
Ja.
Also Angst hat auch ein Potenzial, sich zu schützen. Aber die Frage ist, und das hast du ja vorhin gesagt, auch mit der Timeline, ne? Mhm. Zukunft, ich weiß nicht, was passiert, Angst, gucke ich zurück, kann ich ganz mal schnell depressiv werden, hätte ich mal gemacht, könnte ich mal gemacht haben. Deshalb, wie gehe ich denn jetzt in diese Kommunikation? Weil das kam zum Beispiel auch ganz häufig bei meiner Community und sagt, ja, wir sprechen darüber. Jetzt aber die Frage, hast du da vielleicht noch eine Idee oder einen Impuls an die Zuschauer und Zuhörer, wie gehe ich denn mit meinem Partner in die Kommunikation, ohne dass die Person gleich denkt, Gott, ich werde verlassen, ich bin allein, Angst, Alarmanlage an.
Ich glaube, also Nummer eins, ich glaube, dass im besten Fall ist es etwas, was so zu meiner Kommunikation gehört, dass ich nicht erst 3 Jahre nach einer monogamen Beziehung mit der Tür ins Haus falle. Weißt du, dass das schon auch ein Thema sein kann beim Dating, zu sagen, wie stehst eigentlich du zu Liebes- und Beziehungsformen? Was ist dein Take? Nicht um eine Selektion zu betreiben, sondern einfach um Bewusstsein zu schaffen für, auch du kannst ja auch sagen, ich weiß es manchmal gar nicht so genau, aber ich stelle mir vor, dass du nach ein paar Jahren Beziehung ich dir gern die Freiheit geben würde, dich nicht zu unterdrücken für mich. Ja, ich glaube, wir unterdrücken uns oft zugunsten der Emotionen von anderen. Also, wenn ich meine Freiheit nicht lebe, dann wirst du nicht traurig sein. Und es ist besser, wenn du nicht traurig bist. Wir sind sehr, das dient keinem. Also, da würde ich meinen Partner behandeln wie ein Kind, das keine Trauer aushält. Und gleichzeitig würde ich mich von meiner Lebendigkeit abschneiden. Also, ich sage ganz gerne, es gibt keine richtige Art von Beziehung, aber es gibt eine lebendige Beziehung. Und ich wünsche mir beim Dating, wenn ich jemanden kennenlerne, will ich rausfinden, wie lebendig bist du? Und das ist, also du könntest Angst dazu sagen und du könntest auch Lebendigkeit dazu sagen. Also wie viel will ich eine Beziehung als Persönlichkeitsentwicklung sehen, wo man guckt, wo sind denn meine Grenzen, die ich einfach so stillschweigend akzeptiert habe. Und das Zweite, das ist wirklich, also hat sich in den letzten Jahren rumgesprochen, ist so dieses Thema radikale Ehrlichkeit, ist im Grunde genommen ein Teilgebiet von einer Gestalttherapie, könnte man sagen. Mhm. Und es geht darum, zu berichten und zu sagen, wow, Schatz, ich habe mir Gedanken gemacht, ich spüre, wow, ich werde richtig nervös, ich habe Angst, dass du davonläufst. Und ich wollte dir sagen, manchmal denke ich über andere Frauen beim Sex nach. Und dann aber auch da bleiben und dem Partner dann den Raum geben und zu sagen, vielleicht kommt sie die Antwort, oh Gott sei Dank sagst du es, ich habe auch schon an andere Männer gedacht. Das ist der Optimalfall, weil dann da passiert Dialog. Mhm. Was natürlich passieren kann, ist, dass jemand sagt so, bist du verrückt, wir sind noch in einer Ehe, das ist nicht natürlich. Und unsere heutige Vorstellung von Natürlichkeit, die entstammt nicht der Biologie, sondern der christlichen Theologie. Und das ist eigentlich so dieses, wie weit ist mein Partner bereit, Kultur und Glaubenssätze, die ich von meiner Kindheit einfach durch Disney, durch Filme mitbekommen habe, loszulassen, um herauszufinden, wie viel Lebendigkeit in ihm drinsteckt. Und das sind Schwitzerhände, das ist unangenehm, das ist, oh, was wird er wohl heute machen? Aber ich würde behaupten, das ist das Salz in der Suppe des Lebens. Und das ist das, was eine Beziehung lebendig macht. Ich kenne Beziehungen, da haben zwei ein Kind, plus die zweite Frau wohnt noch im gleichen Haus mit dabei. Ich kenne wirklich 20 Jahre verheiratete Leute, die das pflegen. Und wirklich so solche Exemplare als Beispiel herzunehmen und zu sagen, schau mal, es gibt eine Art, wie die wirklich eine viel tiefere Liebe erreicht haben, durch diese Art von Freiheit, die sie sich selber gönnen. Ich wünsche mir das für dich und für mich in der Beziehung. Gibt es eine Möglichkeit, wie wir uns Freiheit ermöglichen können und gleichzeitig eine Abmachung haben, wobei ich keine sozialen Verträge mag, aber so dieses, boah, ich liebe dich aus ganz anderen Gründen. Und manchmal ist der Affe in mir, der einfach Neues will. Mhm. Und wenn ich dann Neues hatte, dann bin ich froh, dass ich da einen Partner habe, mit dem ich eine Historie teile. mit dem ich Lebensabschnitte teile. Das andere, das war nur Abreibung. Und das zu unterscheiden und das offene Gespräch drüber führen. Warte mal, wie viel limitieren wir uns füreinander und tun wir uns wirklich einen Gefallen oder denken wir nur, dass wir uns einen Gefallen tun? Finde ich eine wichtige Konversation. Also ehrlich sein, ich würde niemandem empfehlen, das hintenrum zu machen, sondern zu sagen, übrigens, Schatz, ich habe dich betrogen. Das passiert meistens in den Ehen. Sondern eher zu sagen, wie ist es eigentlich bei dir? Wie hast du manchmal Lust auf andere? Und ein gutes Beispiel, was ich erlebt habe von mehreren Paaren, die haben gesagt, lass uns erst mal rausgehen zusammen, wir haben ein Date und wir sagen uns einfach nur, wen wir hier im Restaurant noch alles attraktiv finden. Oh, um so ein bisschen diese Unsicherheit zu spüren, ohne dass jetzt gleich Sex passiert. So, oh, die da vorne macht mich heiß, geiles rotes Kleid. Oh, der Typ, der sieht aus wie Brad Pitt, macht mich an, der 3-Tage-Bart. Bin ich so, oh, okay. Also da fängt schon so diese Reibung an. Und das kannst du steigern, bis letztendlich, bis du rausgehst, irgendwie abends zum Beispiel eine Person zu einer Dreierkonstellation einlädst und einfach mal guckst, wie es ist, wenn ein anderer Mann jetzt zum Beispiel, wenn ich an mich denke, Sex mit einer Frau hat, der hinterlässt keine Telefonnummer, der sagt nicht mal seinen Namen im besten Fall, ihr habt so eine sexuelle Interaktion. Und ich kann zugucken, boah, was passiert in mir, wenn ich das sehe? Wie viele Ängste, Eifersucht, Neid, welche Aggressionen kommen hoch? Und wie viel hat das mit mir zu tun und meinem Besitzanspruch der Frau gegenüber? Und das ist interessant. Und es könnte eine Möglichkeit sein, so einen sicheren Rahmen zu schaffen, wo ich danach nicht denke, so, die hat doch bestimmt noch Kontakt mit dem, die Telefonnummer, die war irgendwo, sondern das zu trennen. Kenne ich viele Paare, die machen das so. Sagen einfach nur so, wow, die Person da vorne, lass uns die mal ansprechen, ob die Bock hat auf einen Dreier. Und wirklich das dann wirklich zusammen, also das Erlebnis zusammen erleben und danach auch wieder diese Sicherheit, diese Vertrautheit zu reetablieren, zu wieder zurückkommen zur Verbindung. Sind Möglichkeiten, sich daran zu tasten an diesen Lebensstil.
Was ich gerade raushöre ist, ja, auch eine gewisse Offenheit, aber es bedarf ja natürlich auch erstmal die eigene, du hast von radikale Ehrlichkeit gesagt, diese eigene radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, was wünsche ich mir eigentlich? Was sind meine Vorlieben? Ja. Das war ja vorhin auch ein Thema, auch in der Community. Zum Beispiel war eine Frage, wie kann ich Vorlieben und Fetische nutzen und damit umgehen?
Ja, spannend. Ich bin mit... Also Vorlieben und Fetische sind für mich, da ist schon noch eine kleine Welt dazwischen. Also Fetische nenne ich, sind oft sexuelle Stilbildungen, die so eine Art Skript sind, wie Sex funktionieren muss. Das heißt, wenn ich einen Fetisch habe, dass ich nur zum Orgasmus komme, indem ich Analsex mit einer Frau mache, und zwar von hinten, also sobald es dieses Filmskript gibt, wie etwas ablaufen muss, habe ich nicht wirklich Sex, weil Sex ist für mich Dialog. Heißt für mich nicht, ich inszeniere ein Schauspiel, das für mich passt, sondern ich will eigentlich einen Dialog im Austausch sein und fließende Übergänge erleben. Also ich will im Erleben sein, nicht im Kopf eine Szene nachspielen. Auf der anderen Seite, also das ist so die eine Extremwahrnehmung von, Fetische sind nicht so gut. Auf der anderen Seite sind Fetische für mich, es gibt einen sehr berühmten Satz, empfehle ich jedem, ich habe auch extra das Buch hierher gelegt, heißt The Erotic Mind. Du siehst schon anhand der Post-its, ich habe das durchgeforstet. Und The Erotic Mind hat so eine Formel, die sagt, Erregung ist Anziehung plus Herausforderung. Das heißt, das Buch erforscht so die größtmögliche Erregung, die größte Lust erleben wir eigentlich, wenn wir von etwas angezogen sind und eine Herausforderung überkommen müssen. Zum Beispiel einen Fetisch mir nehmen, wo ich nicht weiß, ob ich einen Krieg von meinem Partner, von meiner Partnerin. Also zum Beispiel so, wow, ich habe so einen Trigger, ich mag Füße oder ich mag Po oder ich will, keine Ahnung, ich will nicht anspucken. Also es gibt ja, das ist ein Fetische, ja? Lack und Leder. Und dieses Momentum der Unsicherheit, ob ich das bekomme, wie das beim Gegenüber ankommt, ist erstmal dieses, ich bin nicht sicher, aber wenn ich dann bekomme, also wenn ich dann die Füße in den Mund nehmen darf, wenn man so will, dann ist so diese große Geilheit, die sich da auslöst sozusagen. Und ich erlebe eigentlich meine größte Erregung. Mhm. Und deshalb empfehle ich jedem, der Rein und Raus Podcast hat angefangen mit Sexperimenten. Ich habe alle meine Fantasien, die ich von Pornos hatte zum Beispiel, auf die Probe gestellt und habe die in Fleisch und Blut erlebt, weil die bisher nur in meinem Kopf drin waren und da waren es Fetische. Mhm. Aber woher weiß ich denn, ob ein Fetisch in real mir genauso taugt? Schwieriges Thema, weil meine Fantasie entsteht durch meine Augen und meine Hand am Penis, ist nicht gleich Dialog mit dem Partner, mit dem ich es wirklich dann durchführe.
Das macht mich jetzt neugierig.
Ja.
Was war denn der erste Fetisch, den du gesagt hast, den bringe ich jetzt in die Realität?
Jetzt forderst du meine radikale Ehrlichkeit raus. Einer der ersten Fetische war, ich bin in ein Domina-Studio gegangen und ich habe drei Dominas dafür bezahlt, alles an mir auszuprobieren, was sie wollen. Also meine Agenda war, ich will Kontrollverlust und ich will, dass ihr von den Seilen über Schläge, über, was weiß ich, Stromschläge, wirklich alles erlebe, weil ich wollte einfach so in diesen Spielwarenladen gehen und alle Spielzeuge ausprobieren. Mhm. Und ich bin zu tollen Erlebnissen gekommen und ich habe auch Dinge erlebt, wo ich dachte, wow, ist überhaupt kein Fetisch. Ja, ich bin in 3-4 Meter Seil eingebunden und völlig bewegungslos und ich bin völlig gelangweilt. Also, weißt du, Fetische in gewisser Weise sind für mich so unbewusste Hebel oder Trigger, die eine Lust auslösen, die ich gar nicht mehr auf ein Erlebnis von früher beziehen kann. Da ist irgendwas Lustvolles, ich hatte vielleicht ein intensives Erlebnis, was mich sehr erregt hat, ganz allgemein erregt, auch Nervensystem erregt. Mhm. Und das löst heute so eine Bedeutung in meinem Kopf aus. Und ich empfehle jedem, diese Experimente zu machen. Ich biete das teilweise sogar an, also solche Sexperimente, Selbsterfahrungen, wo Leute sagen können, Mensch, ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, Ich will nicht die extremsten Dinge nennen, aber ja, angespuckt zu werden als kleine Version von was alles für Körperflüssigkeiten auf dich drauf können. Ich bin neugierig, ich stelle mir vor, es ist ein Fetisch, aber ich weiß es nicht. Und ich finde das wahnsinnig tolle Arbeit. Im Grunde genommen, aus der Psychologie betrachtet, ist es eine Art von Schattenarbeit, weil Schatten sind oft sozial unterdrückte Persönlichkeitsanteile, die auch zu mir gehören. Zum Beispiel Lack und Leder. Ja, vielleicht stehe ich da drauf, weil es ist ein Teil von mir, aber ich mache das nie, weil das macht man ja nicht, so als ganz groben Glaubenssatz. Und gleichzeitig, wenn ich den Bereich erforsche und im Untergrund bin oder in einem Studio, wo das erlaubt ist oder bei einer Domina oder wo, was auch immer, ja, dann kann ich mal diese unterdrückten Züge von mir ausprobieren, also ans Licht hochholen. Und das hat eine extrem große Freiheit, die es mit sich bringt, weil in dem Moment, wo du einen Schatten ins Licht holst, sozusagen, integrierst du ihn in dein Leben und du hast wieder diese Neudeutung von, oh wow, ich habe das immer versteckt, aber so schlimm war es gar nicht. Mhm. Und dann wird es ein Teil zu dir und ich glaube, als Organismus wirst du ein ganzerer Mensch, weil du deine Teile wieder zu dir nimmst, statt von dir wegdrückst. Ich habe so viele Leute in unseren eigenen Workshops auch schon gesehen. Oh, da werden Leute vom Zweidimensionalen, vom Konzept auf Papier, ich bin so und so, da werden Leute erstmal lebendig zu dreidimensionalen Objekten, die vielschichtig sind und die Bedürfnisse haben und die Wünsche äußern, die sie einfach in ihrem konzeptionellen Denken oder in ihrem konzeptionellen Leben nie wirklich rausgelebt haben. Und das ist für mich viel größer als Sex. Das ist für mich Therapie. Nur, dass ich Sex nenne, weil wenn ich Therapie nenne, kommt keiner. Mhm. Ja.
Ich glaube, Jones, wir haben ja jetzt schon einige Minuten.
Ja, wir sind im
Zuschauer Flow. Und Zuhörer wissen und merken auch, wir könnten da jetzt noch viel, da wird es wahrscheinlich auch noch eine Fortsetzung auf Fortsetzungen geben. Gerne. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben quasi überhaupt erstmal über deine Geschichte, Pornosucht, gesprochen und haben da vielleicht auch den einen oder anderen jetzt eingeholt und gemerkt, ey, warte mal, das Thema berührt mich auch. Das Thema Sucht.
Ja.
Dann hast du gesagt, kalter Entzug, ne, Cold Turkey ist zumindest, was Dopamin und Co. angeht, erstmal, es ist hart, Aber in dem Falle möglich. Da würde ich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Wie kann ich diesen kalten Entzug bestmöglich gestalten? Sperre ich alle Internetseiten, haue ich meinen Laptop jetzt einfach aus dem Fenster und sage, okay, oder gibt sich mir beide Hände ein?
Ich würde dir empfehlen, mein Gott, wie viele
Versuchungen. Es gibt doch 1001 Versuchungen.
Wie viele geheime Passwörter ich trotzdem geknackt habe, um an meinen eigenen Laptop ranzukommen, ist skurril. Also wir sind sehr kreative Menschen, wenn es darum geht, unsere eigenen Limitierungen zu umgehen. ja, Cold Turkey, im Grunde genommen, es gibt so für mich einen Parallelprozess. Du willst ja irgendwie von der Stimulation, die rein in deinem Gehirn stattfindet und durch deine Hand ausagiert wird, im besten Fall in den Körper kommen, um deine Lust wieder auf eine natürlichere Art und Weise zu erleben. Das heißt, ich empfehle Männern gesunde Masturbation. Ist für mich ein Ritual, wo du dir zum Beispiel eine Viertelstunde Zeit nimmst und deinen Penis berührst. Und zwar nicht dieses, ich nehme ein Stück Holz in die Hand und rubbel, sondern langsam, mal nur mit zwei Fingern, mal nur den Damm streicheln und gucken. Und du hast kein Ziel von der Ejakulation, sondern Selbsterforschung. Und guckst mal, wie viel Erektion, wie viel Erregung findet da statt. Irgendwann ist für mich eine sehr wichtige Sache, wenn ich davon ausgehe, dass Pornosucht zum Beispiel das Ergebnis war von Isolation und Einsamkeit, dann kümmere dich um deine soziale Gemeinschaft. Geh als Mann in eine Männergruppe, in eine gesunde Männergruppe, kein Stammtisch, der Bier trinkt und Fußball spricht, sondern über Gefühle, Emotionen spricht, und spreche über Scham, über Pornos, über Sucht und finde Männer oder finde Menschen, die gnädig dich würdigen als Mensch, der nicht fehlbar ist. Also Sucht ist für mich keine Krankheit. Das ist keine Disziplinlosigkeit oder fehlender Wille, sondern Sucht ist für mich eine Ausflucht, ein Bewältigungsmechanismus für eine Situation oder für einen Schmerz, den ich nicht anders aushalte. Such dir die Gemeinschaft. Und dann gehst du weiter und suchst dir sexuelle Erlebnisse. Und du nimmst es raus, mach deine sexuellen Erfolge unabhängig von deiner Penisleistung. Hab Sex, indem du nur schmust, indem du nur Petting machst, indem du Dating betreibst. Ich habe riesige Entwicklungssprünge gemacht, als ich bei Dates angefangen habe, den Frauen zu sagen, ich war pornosüchtig. Weil die Frauen waren so, oh wow, danke für deine Ehrlichkeit, ich bin neugierig. Ab dem Moment, wenn ich mit der Frau dann im Bett gelandet bin, war da ein Bewusstsein. Ich habe gesagt, wow, ich war pornosüchtig, ich habe lange Zeit keinen mehr hochbekommen. Und Frauen lieben es, mit dir zu forschen, weil sie lieben es auch von ihrer Seite, endlich diesen Performance-Druck perfekt aussehen zu müssen. Du hast vorhin Brüste gesagt, loslassen zu können. Und dann wird es wieder spielerischer. Und dann hast du manchmal einen steifen, manchmal keinen. Aber du gesundest an diesen Dialog, der immer mehr stattfindet. Was ich auch ganz viel rate übrigens, was ich eins meiner so Schlüsseldinge im Sexhacking-Buch, was du nicht tun solltest, ist deine erektile Dysfunktion zu überrumpeln, indem du glaubst, dass du Viagra nehmen kannst und das reicht dann. Mhm. Was die wahrscheinlich 99% der Leute nicht wissen, ist Viagra. Also warum komme ich drauf? Viele Leute sagen, ich kriege keinen mehr hoch, nehme ich halt Viagra. Und ich habe viele Coaches, die gesagt haben, scheiße, ich kriege nicht mal mehr mit Viagra einen hoch. Sag ich so, oh, interessant, Viagra macht keinen Steifen. Da sagen sie, wie, Viagra macht keine Erektion? So, nee, Viagra ist das Mittel, das dafür sorgt, dass das Blut nicht mehr aus deinem Penis abfließt.
Du hast quasi einfach nur einen gefüllten Schwellkörper.
Du hast einen gefüllten Schwellkörper. Also in Sex, deine Erektion fängt im Gehirn an. Mit einem Botenstoff, nennt sich Acetylcholin, ist ein Übergangsstoff zwischen Nervenende und Muskulatur, der an deinem Schwellkörper dafür sorgt, also dass Stickstoffmonoxid produziert wird, jetzt ganz kurz zusammengefasst, dadurch sich die Beschaffenheit, der Druck in der Zelle verändert und ein Schwellkörper sich entspannt. Also Erektion ist eigentlich Entspannung, nicht Anspannung. Wir denken oft so, wie ein Muskel halt, spannt sich an. Nee, ist Entspannung. Und je mehr deine Schwellkörper sich mit Blut füllen, umso mehr werden die Venen abgequetscht, die das Blut wieder zurück zu deinem Herz führen. Und das nennt man Erektion. Und die Erektion wird umgekehrt von etwas, ich muss es manchmal ablesen, das heißt Phosphodiesterase. die wieder die Schwellkörper anspannt und das Blut abfließen lässt. Um das umzukehren, muss man einen PDE5-Hemmer entwickeln und das ist Viagra, Cialis, Levitra, alle Potenzmittel. Also das heißt, wenn das Blut erst gar nicht in deinen Körper, in deinen Penis fließt, dann wirkt auch kein Viagra. Und im Sexhacking-Buch spreche ich vor allem drüber, wie kommt es eigentlich dahin, dass eine Erektion stattfindet, weil sobald die stattfindet, brauchst du wahrscheinlich auch kein Viagra mehr. Was viele Leute einfach benutzen, ist so dieses, oh fuck, ich hatte so viele Erlebnisse, wo ich keinen hochbekommen habe. Ich nehme lieber mal Viagra. Und ich empfehle das unter einer Voraussetzung, dass du das nur beim ersten Mal mit einem neuen Partner machst. Weil dann, das ist wieder mental. Dann hast du zumindest mental die Sicherheit so, du, passt schon, ich bin zwar aufgeregt, aber ich habe ja Viagra genommen. Das kann funktionieren. Es kann aber auch versucht werden, dass du es immer nimmst, weil es immer Sicherheit gibt und das ist keine gute Art, Sex zu machen.
Mhm. Ja, auch danke. Ich glaube, das sind ganz viele.
Genau, also sprich, du sammelst neue Erlebnisse. Du kannst auch du könntest eine Tantra-Massage bei einem sehr guten Anbieter nutzen, wo es keine Masturbationsmassage, sondern sexuelle Energiemassage ist. Du könntest dich auch bei einem Sexological Bodyworker melden, die darauf spezialisiert sind, mit dir an deinen sexuellen Themen körperlich zu arbeiten.
Du hast übrigens eine letzte Frage tatsächlich aus der Community beantwortet. Und ja. Zwar war, ist Tantra Sexhacking?
Absolut. Ja. Mit Tantra erlebst du, dass sexuelle Energie in deinem Körper fließt, die du vielleicht vorher noch nie so wahrgenommen hast. Ist ein verrücktes Gefühl, musst du erlebt haben. Auf jeden Fall sorgt Tantra dafür, dass dieser Energieball, wenn du es jetzt mal so nennst, in deiner Hüfte durch die Massage, durch die Berührung, durch deinen ganzen Körper fließen kann. Und du merkst erstmal so, wow, mein ganzer Organismus ist ein Lustkörper. Sex ist nicht auf meinen Genitalbereich fokussiert. Mein Genitalbereich ist ein Fortpflanzungsorgan. Mein Sexualorgan ist das Gehirn und mein ganzer Körper. Und das ist Sexhacking, auf jeden Fall, ja, für mich. Ja. Und würde ich sehr empfehlen. Würde ich sehr empfehlen.
Also ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer haben jetzt wirklich viele Werkzeuge auch an die Hand bekommen. Also ja. Sie wissen jetzt inzwischen, dass Viagra nur die biologische, aber das Gehirn, hast du gerade so schön gesagt, das Gehirn ist das Sexualorgan.
Ja, auch der Orgasmus. Ja. Was viele Männer nicht wissen, ist zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen Ejakulationsreflex und Orgasmus. Und der Orgasmus ist ein Gehirnorgasmus. Und viele Männer glauben, wenn sie abspritzen, hatten sie einen Orgasmus, aber dabei hatten sie nur einen Reflex vom Körper. Also auch da, gerade in Bezug auf Tantra, diese sexuelle Energie kennenzulernen, ist sehr wahrscheinlich eine große Voraussetzung für einen Ganzkörperorgasmus und auch für Männer multiple Orgasmen. Weil Männer können multiple Orgasmen haben, wenn sie nicht ejakulieren. Und das kann man üben, das kann man trennen. Und wer da mehr wissen will, kann sich gerne bei mir melden. Oder das Buch lesen, da steht es in Kurzform drin. Das ist eine spannende Reise, die Männer noch vor sich haben. Da sind Frauen oft weiter in der Exploration, was es da alles gibt.
Ja. Auch dieses, ich glaube, Frauen sind in einer Experimentierphase. Also auch bei der Frau gibt es ja verschiedene Orte der Stimulation. Und der Mann denkt halt häufig, okay, ich nehme meinen Schaltknüppel auf und ab und fertig.
Ja.
Es ist doch ein bisschen mehr.
Und ich meine, es ist so eine geile Entwicklung. Frauen haben jetzt in den letzten, ich sag mal, 50 Jahren das erste Mal seit einer langen Zeit wieder die Sicherheit und die Freiheit, sich da austesten zu können, ohne als Hexe verbrannt zu werden, ohne unter dem Patriarchat so unterdrückt zu werden, als die Hausfrau, die kochen soll. Und erst in letzter Zeit, ich meine, überleg dir mal, wie lange es gedauert hat, bis die Prostata der Frau anerkannt wurde, dass Frauen ejakulieren können, dass die Klitoris nicht nur der Knubbel ist, sondern ein großes Gebilde erogener Zonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vulva und Vagina. Das ist nicht älter als 20, 30 Jahre. Das ist verrückt. Und ich wünsche den Frauen, sehr viel mehr über ihre Sexualität zu erfahren, unter der Vorwarnung, dass es wahrscheinlich sehr viele Männer anpisst. Weil die Männer oft noch in diesem patriarchalen, nee, die Frau soll mal gehorchen, die soll nicht so frei sein, leiden, können sie nichts dafür. Und ich glaube, um wieder den großen Bogen zur Evolution zu spannen, wenn Frauen wirklich an die Wurzel ihrer Sexualität kommen, dann mögen Frauen sehr viel mehr und sehr viel öfter Sex als Männer. Mit sehr viel mehr Partnern, mit unterschiedlichen Partnern. Wenn du sexuelle Frauen kennengelernt hast, dann sind das, die sind so voller Lebenslust und voller sexueller Energie und sie wurde so lange unterdrückt und so abgeschnitten, dass Frauen heute das Gefühl haben, ihre Sexualität ist zu viel, sie sind zu viel für Männer, ihre Freiheit wäre zu viel und sich selber unterdrücken. Und ich sage euch Frauen da draußen, hört auf, euch zu unterdrücken, lebt eure Freiheit und gebt den Männern die Aufgabe, hinterherzukommen.
Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort.
Ja.
Jones, du hast gesagt, hey, Buch lesen, das verlinke ich natürlich auch. Vielleicht machen wir da noch
absolut
und Ähnliches. Aber du hast auch gesagt, hey, wir können mit dir zusammenarbeiten. Wie schaut dann die Zusammenarbeit aus? Was ist es jetzt nur für Männer? Weil du hast mehrfach den Männerkreis erwähnt.
Wie schaut das
aus?
Ich bin viel unterwegs. Es gibt von rein und raus wahnsinnig gute Workshops. Ich sage das konkret so, weil die nicht von mir abhängen. Rein und raus Workshops sind eine Kombination von meinen liebsten Sexualtrainern. Finden zurzeit, also hoffentlich wieder dieses Jahr in Berlin statt. Sind Sexological Bodyworker dabei. Es geht von Kommunikation bis zu Kink. Ein ganzes Wochenende zu, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, so dieses, warum ist es wichtig, einen Workshop zu besuchen, ist diese körperliche Referenz. Ja. Alles, was du wirklich weißt, war irgendwann mal ein Event auf deiner Haut, auch wenn es dich nur berührt hat mental, war es Gänsehaut wahrscheinlich. Diese Workshops sind extrem gut. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die haben so einen neuen Freiheitsgrad bei sich entdeckt. Will ich sehr empfehlen. Ich bemühe mich da wirklich, die Leute zusammenzutrommeln, die Trainer zu organisieren. Die kommen teilweise aus Portugal extra angeflogen und so. Fantastische Workshops für gemischte Paare, also gemischt, 50-50, Männer, Frauen. Wir gucken, dass wir ein Gleichgewicht hinkriegen. Ich mache seit 6 Jahren mache ich Männergruppen, seit 3-4 Jahren Männerreisen. Thema Initiation, Männlichkeit. Emotionen unter Männern haben, mehr zu deiner männlichen Kraft zu finden. Das ist so die männliche Seite meiner Arbeit. Es gibt verschiedene Gruppen. Ich mache teilweise Trauma- und Tension-Releasing-Exercise-Abende über Zoom zurzeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, an sich zu arbeiten. Alles steht bei dem, was ich anbiete, unter diesem Dach der neue Sex, egal ob das sich auf Geschlecht oder auf Sexualität bezieht, ich will gerne Leute dazu befähigen, in ihre Eigenmacht zu kommen und in ihre Selbstbestimmtheit und ja, authentisch das zu leben, was ihre Wünsche und Bedürfnisse wollen. Das war ein gutes Schlusswort.
Das war ein schönes Schlusswort. Genau. Bei dem Schlusswort würde ich sogar fast schon belassen. Also ihr findet von Jones alle Angebote, sei es Buch, Workshops, Homepage, genau, seine Social-Media-Kanäle, alles in den Shownotes und in der Videobox. Klickt da euch durch und ich verspreche euch, es wird noch eine Wiederholung geben. Vielleicht auch vor einem Workshop oder was. Also ich bin da wirklich angefixt, weil genau dieses Thema, und ich hatte als letzte Einwand noch die gefragt, wie stark schätzt meine Community ein, dass Sexualität noch ein Tabuthema ist? Und da ist 80% haben gesagt, es ist noch ein Tabuthema.
Das ist ein Horror, stimmt's? Ja. Ich habe dir, weißt du, zum Beispiel, das wird das Schlusswort, vor bis zu 150 Jahren war es noch gang und gäbe, Masturbation bei Kindern zu unterbinden, indem man Jungs einen Draht durch die Vorhaut gezogen hat und bei Mädchen die Klitoris weggeätzt hat. Es gab einen Dr. Kellogg's, der ist tatsächlich, der Bruder vom Müsli-Mann Kellogg's. Der hat das empfohlen und bis vor 150 Jahren wurde das noch gemacht. Das sind nicht so viele Generationen. Also diese Glaubenssätze, Dogmen, ja, in welcher Kultur wir leben, zurückgerechnet 150 Jahre, irgendwas zwischen 6 bis 10 Generationen, das ist nichts. Ja. Und das steckt noch in uns. Und diese ganze sexuelle Arbeit ist eigentlich im Grunde genommen eine Befreiungsarbeit deiner Lebendigkeit. Und wenn ich so das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Vor 200 Jahren wurde das Steckenpferd eben verboten. Oder Schlafanzüge wurden erfunden, damit Menschen oder Kinder nicht mehr nackt im Bett schlafen und masturbieren. Das ist die Auswirkung, die wir heute spüren. Und ich wünsche den Leuten, zu dieser Freiheit zurückzufinden, indem sie diesen Scheiß ablegen. Ja.
So. Bei dem Wort lassen wir es.
Ja.
Danke dir vielmals. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Mir auch, sehr gerne. Wir machen Teil 2, ich weiß es jetzt schon. Wir haben kein einziges dieser ganzen Supplements und Nährungsnährstoffe und Wurzeln besprochen. Also wir machen nochmal eine extra Folge.
Wir müssen nochmal das Ganze aufgreifen.
Aber
Jones, ich danke dir vielmals.
Spaß gemacht.
Ganz liebe Grüße nach München. Und